Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch unsere Freunde von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Liebe Zuhörer, heute hören wir eine Berufungsgeschichte. Eine ganz besondere Geschichte von Tobias Hirmer. Er ist Eremit. Ein Eremit, so kann man es nachlesen, bedeutet ein Wüsteneinwohner. Oder auf Deutsch gesagt, er ist ein Einsiedler, ein Mensch, der mehr oder weniger abgeschieden von der übrigen Gesellschaft lebt, aber immer noch für alle in der gesamten Gesellschaft da ist. Natürlich fragen wir uns, naja, das ist schon ein bisschen speziell und ein Eremit, was macht er so den ganzen Tag und wie kommt es überhaupt dazu, Eremit zu werden, zu sein? Wir fragen nach, mit Herrn Tobias Hirmer sind wir dann gleich im Gespräch. Er ist Jahrgang 1941 und seit 1986 lebt er als Eremit der Anbetung. Wir kennen uns schon lange, deshalb ist auch durchaus das Du erlaubt. Lieber Tobias, herzlich willkommen in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb.
Die will ich ebenfalls recht grüßen, Andreas. Lobpreis seiner Barmherzigkeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wenn ich heute über meine Berufung als Eremit der Anbetung zu Ihnen sprechen darf, so muss ich eher von Berufungen in Lebensabschnitten reden. Sagt doch schon das Wort Berufung, dass ein anderer den Menschen herausruft. Sicher kennen Sie Berufungsgeschichten von Heiligen, die von heute auf morgen ein neues Leben führten, weil Gott in ihrem Leben stark eingewirkt hat. Denken Sie an den heiligen Franziskus, den heiligen Ignatius von Loyola, den seligen Charles de Foucault. Waren meine Jahre bis zum 14. Lebensjahr eher indifferent, was meine religiöse Praxis angeht, so kann ich heute zurückschauend sagen, dass Jesus schon sehr früh in mir eine Sehnsucht zur Eucharistie erweckte. In meiner Einfalt dachte ich, es müssen doch auch die anderen das gleiche Empfinden haben wie ich, am Sonntag die Heilige Messe zu besuchen und dann auch die Heilige Kommunion zu empfangen. Aber ich musste lernen, dass es dem nicht so ist, ohne enttäuscht zu sein. So kam ich in die Jahre des Heranreifens, wobei ich das Glück hatte, in Vorderhindelang, in Oberallgäu, Gemeinde Bad Hindelang, dort wohnen zu können und als Bäcker arbeiten zu können. Ich kann mir heute gut vorstellen, dass der liebe Gott zu den Engeln gesagt hat, auf den müsst ihr besonders Acht geben. Der rennt gern mit dem Kopf durch die Wand. So war es auch einmal. Angeregt durch Skitourenlektüren nahm ich meine Ski, um eine abgelegene Skitour allein vorzunehmen. Bei einer Überquerung eines vereisten Steilhangs rutschte ich aus und ab ging die Post den Hang hinunter. Ich konnte nur noch Maria um Hilfe rufen. Außer Schürfwunden am Unterarm, die heute noch zu sehen sind, kam ich mit dem Schrecken davon. Ein Ski liegt heute noch irgendwo verrostet oben. Wäre ich weiter oben ausgerutscht, dann würde es anders ausgeschaut haben. Nur damals war mir der Gedanke von einer Vorsehung Gottes nicht geläufig. Weil ich schon von der Vorsehung Gottes rede, dann möchte ich Ihnen ein anderes Erlebnis wiedergeben. Als 17-Jähriger fuhr ich mit einer Einfachkarte in den 50er Jahren nach Rom. Natürlich wollte ich auch Neapel und den Vulkan Vesuv kennenlernen. Am Bahnhof von Neapel wurde ich gleich deutsch angesprochen und zu einer Rundfahrt nach Bombay eingeladen. Da ich die damaligen Verhältnisse Italiens nicht kannte, so hatte das zur Folge, dass mein weniges Geld bis auf ein paar Pfennige ausgeben musste. Mir fehlte nun das Geld für die Rückfahrt nach Deutschland. In Rom wollte ich in meiner Not einfach in eine Kirche gehen. Da saß am Kircheneingang ein Bettler. Da dachte ich mir, auf das wenige Geld, das ich noch habe, kommt es auch nicht mehr darauf an. Und habe den Rest diesem Bettler gegeben. Da bekam das Gesicht dieses Bettlers ein wunderbares Aufleuchten. Ich aber ging in die Kirche. Der Herr hat dann für mich gesorgt. Den Priester, den ich im Pfarrhaus antraf, sprach Deutsch, der mir, wie er sagte, öfters diese Situation wie die meinen helfen musste. Er war auch schon beim Konsulat bekannt. Zum Abschied schenkte er mir noch 5 Lire, sodass ich das 5-fache von dem zurückbekam, was ich dem Bettler gab. Der Herr ist nicht kleinlich. Am nächsten Tag, es war der 2. November, ich erhielt dann beim Konsulat eine Rückfahrtkarte, um nach Hause fahren zu können, die ich später zurückbezahlen konnte. Dennoch war es mir gegönnt, noch am Gründungstag von Papst Johannes den 23. teilnehmen zu können und dann mit dem Nachtzug nach München zu fahren. Mit 21 Jahren wollte ich mal wieder in die Ferne, über die Meere. Und so habe ich kurzerhand die Hamburger Lloyd angeschrieben, um als Bäcker auf einem Schiff zu arbeiten. Wäre ich Koch gewesen, so hätten sie mich angenommen. Weil Gott mit mir etwas anderes vorhatte, wurde dadurch der Weg für das Klosterleben frei. Ich musste heute noch schmunzeln, wenn ich daran denke, welche extreme Vorstellungen und Wünsche ich damals hatte. So kam ich 1962 in das Kapuzinerkloster nach Laufen an der Salzach. Ich lernte dort das Kochen, was mir heute als Eremit sehr nützlich ist. Es kamen dann die sogenannten 68er Jahre mit der Folge, dass auch ich meinte, die verstaubten Ansichten ablegen zu müssen. So kam ich in den Sog der Aufklärung. Sicher war auch da einiges Gute daran. In all dem Auf und Ab meines Ordenslebens blieb doch in mir die Liebe zur Eucharistie wirksam. Auch die Liebe zu den Bergen blieb mir ungeschmälert. So war ich mit einem Mitbruder in den Stubaier Alpen von Hütte zu Hütte unterwegs. Nebenbei wollten wir einen leichten 3000er besteigen, zumal über den Firn eine Spur zum Gipfel hinaufführte. Da ich die Führung übernahm, habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, mit dem Fuß mir erst einen sicheren Stand durch das Feststampfen im Schnee zu ermöglichen. Das war unser aller Glück. Durch die Juniwärme war nämlich die Schneebrücke über den Gletscher weich geworden und durch mein Stampfen mit dem rechten Fuß die Brücke eingebrochen. Mit Hilfe unserer Eispickel haben wir dann erst geschaut, wie breit und wie tief die Spalte ist. Es war eine A-Spalte, die meistens 50 bis 80 Meter tief sein können. Wäre ich einfach dahin gelaufen, dann meine ich, dass ich nach einigen 100 Jahren als Ötzi wieder aufgefunden wäre. Erst dann haben wir uns angeseilt und sind über den Grat auf den Gipfel. Auf mein Klosterleben angewandt, die Eucharistie war mein fester Stand und das Seil die Kommunität. Als Geschenk kann ich auch annehmen, dass ich in meinem Wissensdurst mir einen theologischen, philosophischen Grundstock anlegen konnte. Zudem hatte ich die Gelegenheit, aus der Bibliothek der Hochschule Passau diverse Fachbücher auszuleihen. In dieser Zeit hatte ich auch die Gelegenheit, den Theologen Josef Ratzinger, den jetzigen Papst, bei einer Diskussion über den holländischen Katechismus, da es um eine richtige Interpretation ging, anhören zu können. Im selben Zeitraum auch aus gesundheitlichen Gründen habe ich das Laufen angefangen. Es sollte allerdings nicht beim gemütlichen Laufen bleiben, sondern der Leistungssport wurde mehr und mehr zur bestimmenden Triebfeder. sollte sich später in meinem eremitischen Leben herausstellen, dass sowohl der theologische Grundstock wie auch das Laufen für mich eine positive Wirkung hat. Eine weitere Strömung in diesen Jahren war die Reise nach innen für viele. In den Städten konnte man überall das Plakat mit dem Maharishi Mahesh Yogi sehen. Es ging damals um die transzendente Meditation. Ebenso wurde aus Japan die Zen-Meditation bei uns bekannt. Das hatte den Vorteil, dass immer mehr Klöster im christlichen Sinn die Meditation erkannten und auch den Außenstehenden die Möglichkeiten gaben, in ihren Klöstern an Kursen oder ihren Lebensweisen teilzunehmen. So war ich auch einer der Ersten, die im Haus der Stille bei den Kapuzinern in Art am Zugersee in der Schweiz mitmachen durfte. Fast 20 Jahre konnte ich jedes Jahr für ca. 14 Tage in Art verbringen. Was mir entgegenkam, war die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung. Der Tabernakel im Chor war mit einer Glasscheibe versehen, sodass man die konsekrierte Hostie in seiner Schale sehen konnte.
Sie haben eingeschaltet die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute hören Sie eine Berufungsgeschichte. Eine Berufungsgeschichte von Herrn Tobias Hirmer. Er lebt als Eremit.
Es kam nun für mich eine Auszeit meines Ordenslebens. Es war eine Zeit des Reifens, um eine erneute, spätere Berufung annehmen zu können. In dieser Zeit übte ich den Beruf als examinierter Krankenpfleger in Regensburg aus. Kombiniert mit Marathon- und 100-Kilometer-Läufen konnte ich jetzt umso mehr zwischen New York und Tianjin, China, die Kultur fremder Länder und Völker kennenlernen. Ich möchte Ihnen dabei eine innere Erfahrung nicht vorenthalten. In unserem Hotelpark in Jinan am Gelben Fluss, circa 500 Kilometer südlich von Peking, betrachtete ich eine Rose, die einzige an diesem Herbsttag. Dabei gingen mir die Gedanken an die Milliarden von Menschen in China, die keine Christen waren. Aber bei dem betrachtenden Anblick der Rose wurde mir klar, so wie Gott diese Rose liebt, so liebt er auch die Menschen hier in China. Egal, welcher Religion oder keiner Religion sie angehören. Diese Einsicht habe ich dann später in Form einer Lyrik verarbeitet. Ich zitiere: Goldschimmer im Morgentau, Rosenglück. Die Nacht vorbei, erwart ich den Tag. Und leuchtendes Rot in der Rose, ihr offenes Antlitz, Herbstmilch sie trank. Am gelben Fluss lehmigte der Grund, Rosenblatt tanzend im Blau, samt weich ihr Raum. Und Menschen in Zhongzhuo sind sie wie Rosen, der Mensch im Blütenkelch im rötlichen Morgen. Dennoch kann ich auch heute sagen, dass es in meinem Leben auch dunkle Seiten gab, die ich nun mit den Worten des heiligen Cyril von Jerusalem beschreiben möchte. Ich zitiere: Und allzeit seien meine Kleider weiß, dadurch, dass Gott an dem, was du tust, gefallen hat. Bevor du nämlich zur Gnade kamst, waren deine Werke Eitelkeit der Eitelkeiten. Soweit Cyril von Jerusalem. Bei Matthäus 6,24 lesen wir: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aber Gott hat so seine eigenen Wege, um einen Menschen an sich zu ziehen. Auch bei mir war es so. Es gab in unserer Pfarrei, also in Regensburg, unter der Leitung von Egon Giel einen katholischen, charismatischen Gebetskreis. Nach einigen Wochen wurde ein Heiliges Geist-Seminar angeboten. Den Anschluss bildete eine bewusste Übergabe an Jesus, oder ich würde sagen, es war eine Tauferneuerung. Damit war der Weg für eine intensive Nachfolge Jesu geöffnet. Dazu benutzte Jesus meine Neugierde. Es kam zu unserem Gebetskreis auch eine Ermittlung der Anbetung. Eines Tages fragte ich sie, ob sie eine Lebensweise hat, nach der sie lebe. Sie bejahte dies und ich sagte, ich würde es einmal gerne lesen. Mein gedanklicher Hintergrund war allerdings, diesen Text kritisch zu hinterfragen. Beim ersten Durchlesen dieser Lebensweise merkte ich, wenn ich diesen Text mit ihr besprechen möchte, so muss ich danach leben oder ich kann darüber nicht reden. Gedacht, getan. Also kaufte ich mir gleich am nächsten Tag ein Brevier, das Stundengebet der Kirche. Da ich ja schon aus meiner Klosterzeit damit vertraut war, konnte ich sofort in das Gebet der Kirche einsteigen. Für mich ist diese Gebetsweise von Wichtigkeit, da ich mit der ganzen Weltkirche verbunden bin und so die Anliegen der Mitbetenden mittragen kann, besonders der notleidenden und verfolgten Christen. Auch wurden von mir so manche Lebensgewohnheiten abgebaut. Ich fing einfach an, eremitisch zu leben. Erst ein halbes Jahr später nahm ich Kontakt mit Wachet und Betet auf. Mit Barbara Busowitz, welche die von mir durchgelesene eremitische Lebensweise entworfen hat, versuchten wir nun diese in das praktische Leben einzubauen. Nach einigen Jahren haben die mir bekannte Eremitin der Anbetung und ich einen anderen Weg eingeschlagen. Denn so viele Eremiten und Eremitinnen es gibt, so viele Wege gibt es auch, um ein eremitisches Leben zu führen. Im selben Zeitraum durfte ich den Kapuzinerpater und Eremit Paul de la Croix aus dem Wallis kennenlernen. 20 Jahre sollte er nun mein spiritueller Begleiter sein. Dem Pater ging es in erster Linie um das Einüben des kontemplativen Gebetes, der unverzweckten Anbetung Gottes. Es ist ein betendes Einüben, das einmal im Himmel fortgesetzt wird. Nun jeder, der uns das Gebet bemüht ist, weiß, wie schwierig es ist, beim Gebet zu bleiben. Anregung fand ich in seinem Buch »Warmer Regen auf trockenes Land«. Der Urtext lautet »La pluie et la source«, »Der Regen und die Quelle«. Leider gibt es dieses Buch in deutscher Sprache nicht mehr. So möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine kleine Kost aus diesem Buch anbieten. Ich zitiere. Das vertikale Gebet. Während der Alpinist zwischen Himmel und Erde nach einem unsichtbaren Griff sucht, entdeckt er plötzlich einen Büschel dunkelroter Primel. Sie waren schon da, lange bevor der Mensch zu existieren begann oder ihm die Idee kam, den Berggipfel zu besteigen. Während Jahrtausende hat niemand sie bewundert. Sie blühten allein für Gott. So verharren in Frieden und Stille, in der Sonne, im Wind oder in der Nacht, einzig unter dem Blick des einzigen Gottes anbeten, loben, danken, staunen, sich hingeben. eines der wesentlichen Kennzeichen des kontemplativen Gebetes. Der Rest wird im Überfluss gegeben werden. Eine vornehme Haltung, das gebe ich zu. Einem großzügigen Herzen eigen, aber ganz passiv. Welche Kraft und welches Licht werde ich daraus schöpfen? Denn schließlich muss ich leben. Und Leben ist nicht einfach. Meine Umgebung erwartet von meinem Gebet zu Recht Früchte des Lebens. Richtig. Ich wage dennoch sehr paradox zu antworten. Erwarte nichts von deinem kontemplativen Gebet. Und je weniger du für dich suchst, desto mehr wirst du für dich finden. Das Wort Jesu, sucht und ihr werdet finden, muss man kühn umdrehen. Sucht nicht und ihr werdet finden. Sucht Gott, ja, dies schon. Und sucht nichts anderes, wenigstens im bestimmten Augenblick. Der Rest wird euch in Überfluss gegeben werden, wann und wie ihr es nötig habt. Beschäftigt euch mit Gott. Er wird sich mit euch beschäftigen. Mehr als wir eingestehen wagen, erhoffen wir beim Gebet eine geheimnisvolle Erleuchtung. Hoffen wir, dass irgendetwas geschehen wird, dass wir eine tiefe Erfahrung machen werden. Das ist ein Fehler. Paul Delacroix schreibt unter anderem, es ist legitim, von Gottes Erfahrung zu sprechen. Da das Wort aber mehrdeutig und missverständlich und heute so sehr ein Modebegriff und damit gefährlich entwertet ist, verlangt es von uns Unterscheidungsvermögen und eine klare Sicht. Unterscheidungsgabe ist auch nötig, um zu wissen, ob wir Gott selbst und um seiner selbst willen suchen oder ob wir nach einer Gotteserfahrung trachten, die eine Erfahrung unter vielen anderen ist. Mag sie auch die vornehmste sein. Gott ist nicht ein Gegenstand der Erfahrung. Soweit Paul Delacroix. Bei Johannes 4,23 können wir ja nachlesen. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter dem Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. So verdanke ich dem Kapuzinerpater und Eremit Paul Delacroix, dass ich bis heute im Val d'Anniviers in einem Chalet für einige Wochen wohnen und mich zurückziehen kann. Dabei möchte ich meinen Dank besonders dem Eigentümer Pfarrer Michel Massy zukommen lassen, der meinen Wunsch, dort im Wallis inmitten der schönen Bergwelt mit dem 4000er, wie das Weißhorn 4505 Meter, das Zinaler Rothorn 4221 Meter, den Dent Blanche mit 4357 Meter, als Eremit für eine Zeit dort leben zu können. Hineingenommen in die Einsamkeit und in das vertiefte Gebetsleben, kann ich mein eremitisches Leben für den Alltag zu Hause erneuern. Durch das Herausgelöstsein mit der Umwelt kann ich mir nichts mehr vormachen. All meine selbstgemachten Vorstellungen werden durch die Stille aufgezeigt und zunichte gemacht. Einmal in der Woche mache ich meistens eine längere Bergwanderung. Denn dabei nehme ich mir ein Schriftwort, das mich begleitet, das ich ruminiere oder, wie man es auch sagt, wiederkaue. Paulus verwendet oft das Wort in eins mit dem Messias, so nach der Übersetzung von Fridolin Stier, jetzt hier im 2. Korintherbrief 2,17. Ich fügte noch hinzu, in eins mit dem Messias Jahwe. Diese Aussage hat mir dann später die Jerusalemer Bibelausgabe bestätigt. Die ersten Stunden fielen mir leicht, weil ich noch die herrliche Gletscherbergwelt, die Vielfalt der Blumenpracht bestaunen konnte. So nach circa 6 Stunden wurde meine Müdigkeit mehr und mehr bemerkbar. In dieser Phase des Gehens wurde mir die Bedeutung in eins mit dem Messias Jahwe aufgezeigt. Dieser Jahwe ist ja ein Gott, der mit mir geht, der mich begleitet, mich stärkt. Es braucht einem auch nicht wundern, wenn in dieser Abgeschiedenheit die andere Seite sich bemerkbar macht. Nun, für uns normale Sterblichen fällt dies meistens harmloser aus, als wie es gewesen ist beim heiligen Pfarrer von Ars und beim Pater Pio. Sicher gibt es da auch Grenzbereiche aus den eigenen Tiefen des Menschen. In Russland erzählt man sich, wie der Teufel sagt: Mir wäre es lieber, ich könnte einen einzigen, belaubten, ungepflegten Einsiedler, der in den Tiefen des Waldes wohnt, zu Fall bringen, als 1000 andere Christen. Aber wenn ich bete, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter, dann mache ich mich nicht an etwas, sondern ich mache mich an jemand, an eine Person fest, und das ist Gott. Insofern brauche ich den Hinterhalt des Bösen nicht überbewerten, weil ich mich nicht an ihn festmache. Jesus sagt uns heute noch: Habt Vertrauen, ich habe die Welt überwunden.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb zur Sendung Spiritualität. Heute, liebe Zuhörer, hören Sie eine Berufungsgeschichte von dem Emerit Tobias Hirmer.
1988 war für mich wieder ein Ortswechsel fällig. Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner holte mich in seine Pfarrei nach Agadried, Gemeinde Hausham, im Schlierseer Voralpenraum. Sein Wunsch war es, dass ich durch mein Gebetsleben seine Tätigkeit als Pfarrer unterstütze. Sehr bald durfte ich als Kommunionhelfer die eucharistische Anbetung wahrnehmen, um aber auch die Anliegen der meist bäuerlichen Bevölkerung dem Herrn in der Eucharistie anzuvertrauen. Damals war auch die Frage gestellt: Was müssen wir denn dem Eremiten bezahlen, wenn er für uns betet? Da musste ich natürlich schmunzeln. 1993 bekam ich die Gelegenheit, in der Pfarrei, bedingt durch einen Pfarrerwechsel, als Teilzeitnehmer oder wie es in Norddeutschland heißt, als Küster zu arbeiten. So durfte ich in vielen innerkirchlichen Bereichen den Pfarrer Stochnowski unterstützen und konnte somit meine Berufung als Eremit der Anbetung intensiver leben. Stärkung erhielt ich, wenn ich nach Birkenstein, das nicht weit von Agadried liegt, fahren konnte. Dort konnte ich, hineingenommen in das heilige Messopfer und der anschließenden Beichte, seelisch auftanken. So manches Anliegen konnte ich auch der Mutter Gottes von Birkenstein abgeben. Ich habe schon anfangs erwähnt, wie ich mit der Miteremitin versucht habe, ein für uns lebbares Eremitenleben zu gestalten. 1993 war es soweit. Wir beide konnten die privaten Gelübde auf die 3 evangelischen Räte der Intention des Kanon 603 CEC Absatz 2 ablegen. Als Grundlage diente der Entwurf der Lebensweise Eremitinnen der Anbetung, welche durch den damaligen Weihbischof Dr. Hans Leo Treves Paderborn beglaubigt wurde. Allgemein kann ich sagen, dass dadurch meine Lebensweise als Eremit der Anbetung sich festigen konnte. Natürlich ist eine solche Berufung kein punktuelles Geschehen, sondern es darf reifen, benötigt Zeit, um sich entfalten zu können. Es ist natürlich nicht immer leicht gewesen, zur beruflichen Tätigkeit das eremitische Leben einzuüben. So war ich dennoch erstaunt, wie schnell die 23 Jahre in Agadir an mir vorbeigezogen sind. 2011 traute ich mir mit meinen 70 Jahren noch einen Ortswechsel zu. Dank von Radio Horeb wurde es mir möglich, nach Balderschwang umzuziehen. Als freischaffender Rentner kann ich den Dienst als Eremit der Anbetung voll in meinem Alltag integrieren. Mit dem Beinamen Radio Eremit, das heißt aber nicht, weil das durch das Einflechten, dass ich als Rekluse irgendwo in einer Ecke im Studiohaus lebe. Also nochmal mit dem Beinamen Radio Eremit, der mir gleich zu Anfang gegeben wurde, ist mir auch klar geworden, dass die Gebetsanliegen, die ich im Gebet dem Herrn abgeben kann, räumlich entgrenzt sind. Auch das große Anliegen vom Pfarrer Dr. Richard Kocher, die eucharistische Anbetung in der Hauskapelle von Radio Horeb zu fördern, kann ich durch meine Verfügung stehende Zeit gut unterstützen. Aber auch meine Liebe zu den Bergen kommt nicht zu kurz. Ich brauche vom Haus nur um die Ecke zu gehen und schon bin ich mitten in der Natur. Nun, vielleicht wird mancher fragen, ob ich noch eremitisch leben kann, da ich ja nicht im Wald lebe oder wie es die Schweizer mir definiert haben, als Waldbruder lebe. Die Einsamkeit, in welcher der Eremit lebt, muss in erster Linie in mir selber sein. Ich möchte da einflechten, es braucht natürlich schon ein Gerüst, an dem ich mich halten kann. Manche eremitisch lebende Personen lebten in einer Stadt einsamer, wie so manche Eremiten in den Klausen, wozu noch dabei eine Wallfahrtskapelle ist und in einer schönen Umgebung liegt, aber dennoch stark frequentiert sind. Sagt doch schon der Name Anachoret, dass diese Person von Gott aus der gewohnten Umwelt herausgenommen ist. Herausgenommen aber auch als Dienst für die Kirche und innerhalb der Kirche. Leider haben wir für das Wort Einsamkeit nur ein Wort in unserer deutschen Sprache, während wir in der französischen Sprache zwei Wörter haben, Solitude und Isolement. Solitude meint eine Einsamkeit, in der das Silentium als Offensein für Gott ermöglicht wird. So haben wir auch, die Miteremitin und ich, für unser eremitisches Leben als Grundgedanke den Mosedienst Exodus 17:10-12 erwählt, um stellvertretend für viele Gott vor Gott zu sein. So lesen wir in Exodus: Josua tat, wie Mose ihm geboten hat. Er zog in den Kampf gegen Amalek. Mose, Aaron und Hur stiegen aber auf den Gipfel der Anhöhe. Solange Mose nun seine Hände erhob, obsiegte Israel. Sobald er aber seine Hände sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. So möchte ich jetzt in diesen Dienst des Gebetes einen Gedanken mit hineinnehmen. Ach Herr, dein Herz ist nun offen in der Liebespein, dein Leib durch Schmerz verrenkt, am Holz die Arm durchbohret. Schwer lastet der Menschen Schuld als Last auf Nägel schwerer, dein liebes Herz voll Gram, die dich vergessen. Ach Herr, dein Nagel durch die Liebeszehr mein Herz verwundet, Wundmale leuchtend wie Rubin, im Liebesfeuer rot erglühend, Erbarmen ich gefunden.
Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Wir hörten ein Lebenszeugnis von einem Eremiten, das ist Tobias Hirmer. Tobias?
Ja?
Du betest in speziellen Anliegen für viele Menschen, für viele großartige Werke. Gibt es ein ganz spezielles Anliegen, was dich sehr beschäftigt, was du immer mitnimmst in dein Gebet?
Ja, seit Jahren schon beschäftigt mich das Gebet, also das Anliegen der Ökumene zu den Ostkirchen und vor allem zu den altorientalischen Kirchen. Der Grund ist der, dass die altorientalischen Kirchen schon bereits 1500 Jahre von Rom getrennt ist. Aber ich habe in den letzten Jahren habe ich gute Beziehungen aufnehmen können zu den koptischen orthodoxen Christen in Brinkshausen. Dort wirkt auch der Bischof Damian. Und ich muss sagen, ich habe so viel positive Erfahrungen machen dürfen. Und ich konnte auch schon einmal teilnehmen an einer heiligen Messfeier, also die Eucharistie der orthodoxen koptischen Kirche. Ist natürlich schon etwas Vornehmes und schon etwas Wunderbares. Und ich habe aber auch die negative Erfahrung jetzt machen dürfen von der Ostkirche. Ich war jetzt vor zwei Jahren in Patmos. Und da spürt man halt schon noch die Trennung zwischen der Ostkirche und unserer abendländischen Kirche.
Mhm. Du hast in deinem Vortrag auch einige Gedichte uns dargebracht. Wie wichtig ist denn für dich die Lyrik und auch die Musik? Ich weiß, du bist sehr musikalisch und singst sehr gerne. Lyrik und Musik sprechen doch eigentlich die gleiche Sprache.
Ja, also ich muss gleich mal sagen, also wie ich jetzt diese Zwischenmusikstücke gehört habe, da blühte mein Herz auf. Das freut mich dermaßen immer. Was allgemein möchte ich sagen, ist Lyrik, Musik, wie auch das Malen. Also egal, ob man jetzt einfache Malkunst hat oder was. Alle drei Arten drücken eines aus. Sie wollen also über das alltägliche Sprechen hinausgehen. Wenn ich mir denke, dass, also wie gesagt, Musik habe ich schon angesprochen, und ich habe meine Miteremitin, die schreibt zum Beispiel die Ikonen. Das ist also eine ganz eigene Kunst. Und gut, ich kann nicht zeichnen. Ich habe zwar etwas Musik schon mal gespielt, aber die Lyrik ist etwas, wo ich etwas ausdrücken kann, was mich immer schon bewegt, vor allem auch während ich laufe oder so Alltagssorgen oder auch etwas Außergewöhnliches. Ich muss leider sagen, dass ich das Gedicht, was ich vorgelesen habe über Jinan, das gibt es leider nicht mehr. Die letzten Gedanken, die sind allerdings noch zu erhalten. Ich möchte zwar nicht unbedingt eine Reklame machen, aber es werden viele Anfragen. Es ist in dem Lyrikheftchen in des Vaters Armen unter meinem Namen Günther Tobias Hirmer im Rosa Montes Verlag. Oder es kann bestellt werden in jedem Buchhandel beziehungsweise auch im Internet.
Herzlichen Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast, uns sehr beeindruckend und auf beeindruckende Art und Weise deine Berufungsgeschichte geschildert hast. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Wie ist es denn, wenn sich jemand berufen fühlt, in dieser Art und Weise zu leben, wie du es lebst? Welchen Rat würdest du ihm geben?
Also ich würde raten, dass jemand also mit beiden Füßen auf dem festen Boden steht. Also für mich ist der feste Boden die Demut Jesu. Aber das, glaube ich, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Und vor allem ist wichtig, dass ich den Alltag genauso weiterlebe wie zuvor. Wenn ich schon vorher eine Unordnung gehabt habe, dann bekomme ich diese Ordnung in mein eremitisches Leben auch nicht mehr hinein.
Herzlichen Dank. Auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675120. Die Sendung gibt es auch zum Herunterladen auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Tobias, darf ich dich zum Ende dieser Sendung noch um ein Gebet bitten?
Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr oft, wenn ich vom Wallis nach Hause fahre, besuche ich den heiligen Bruder Klaus in der Ranft in Flüeli in der Schweiz. Vom heiligen Bruder Klaus stammt dieses Gebet, das ich nun vortrage. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.